lass uns einen Moment still sein und einfach genießen, dass Gott da ist. Was für ein Geschenk, Herr, das du uns machst durch deine Gegenwart. Wir danken dir heute Morgen, dass du dich auf den Weg zu uns machst, Jesus. Wir können nicht zu dir kommen und darum kommst du zu uns. Und du lässt dich von nichts davon abhalten. Danke dafür. Amen. Setzt euch gerne hin. Einen schönen guten Morgen auch von mir. Vielen Dank. Oh ja, wunderbar. Hey, schön, dass du heute Morgen da bist. Ich freue mich, dass ich mal wieder hier in Langenfeld sein darf. Ist irgendwie lustig. Letztes Jahr war ich auch, ich weiß nicht mehr, an welchem Datum es war hier, und es war genau derselbe Tag, an dem in Leverkusen der Halbmarathon ist. Da ist es viel stressiger, in Leverkusen zu parken. Deswegen komme ich ab jetzt jedes Jahr. Nein, keine Sorge. Hey, bevor ich starte, möchte ich euch gerne noch einladen zu einem kleinen Highlight. Wir sind ja in unserer Predigtserie Church on Fire und wir haben schon einige richtig hochqualitative Vertiefungsabende hinter uns. Vertiefungsabende sind dafür da, die Inhalte, die wir in der Predigtserie hören, zu vertiefen. Und bei der Apostelgeschichte könnte man jahrelang vertiefen, weil da gibt es so vieles. Diese Woche ist es wieder soweit. Am Mittwoch wird es einen Vertiefungsabend geben, und zwar einfach über das Wirken des Heiligen Geistes. Wie wirkt der Heilige Geist unter uns, mit einem besonderen Fokus auf die Gabe der Geisterunterscheidung? Sei sehr, sehr gerne mit dabei. Ich glaube, es lohnt sich. Es hat sich bisher immer gelohnt. Bring was zum Schreiben mit und deine Bibel, weil das wirst du brauchen. Und genau, du kannst dann gerne am Ende immer deine Fragen stellen. Wir haben da immer eine richtig gute und ertragreiche Zeit, würde ich sagen. Okay, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt. Ich bin ja seit 2 Jahren Papa, fast seit 2 Jahren. Ich habe eine wunderbare, total süße Tochter. Ja gut, dann müsst meiner Frau applaudieren eigentlich, weil ich habe da nicht so viel Applaus verdient, würde ich sagen. Die hat den Hauptteil der Arbeit übernommen bisher. Und dieses kleine Mädchen veränderte alles für uns. Also sie ist neben meiner Frau mein zweiter Lieblingsmensch. Und seit 2 Jahren ist sie wirklich so das Süßeste, was es gibt in meinem Leben. Und gleichzeitig ist sie auch, kann sie auch das Furioseste und Trotzigste sein, weil jetzt kommt man so langsam in diese Phase, wo dieses kleine Mädchen einen Bärenwillen entwickelt. Eine ausgeprägte Trotzphase ist gerade so für uns der. Also das heißt, wir gehen als Eltern durch Höhen und durch Tiefen. Und ich weiß ja, die werden auch weitergehen. Also dieses Mädchen wird ja älter werden und so. Und jetzt, ich lade euch ein, kommt mal mit in ein kleines Gedankenexperiment. Ja? Dieses Mädchen, auch wenn ich es mir überhaupt nicht vorstellen kann, das wird irgendwann in den nächsten Jahren eingeschult werden. Mit allem, was dazugehört. Schultüte, Einschulungsfeier und so weiter, erste Klasse. Lernt die ersten Buchstaben und ich habe keine Ahnung, also wie gesagt, ich weiß es nicht, vielleicht lernt man die ersten Buchstaben ja auch schon jetzt im Kindergarten, in der Vorschule oder so, fragt mich nicht. Also ich stelle mir das einfach so vor, man lernt das dann in der Schule und dann, so wie das früher war, dann fängt man an, so die Buchstaben zu schreiben, 20 mal das A groß, 20 mal das A klein. Dann kommt das B und so weiter. Und so lernt man dann das A und das B und das C. Und jetzt stell dir mal Folgendes vor. Erstes Schuljahr, 10. Schultag. Clara kommt nach Hause und ist super begeistert. Sagt, Papa, ich habe jetzt einmal das komplette ABC aufgeschrieben. Alle 26 Buchstaben. Ich kann die jetzt, ich weiß jetzt, wie man die schreibt. Das ist mega. Und ich sehe jetzt auch überall Wörter, und Buchstaben. Ich kann dir auch immer sagen, welcher Buchstaben das ist. Aber um ehrlich zu sein, jetzt hätte ich eher Bock auf Mathe. Ist jetzt eigentlich genug mit ABC, oder? Ich brauche eigentlich kein Deutsch mehr jetzt. Ich kann ja das ABC. Was würdest du diesem kleinen süßen Mädchen sagen? Kleiner Denkfehler. Jetzt geht's eigentlich erst los. Clara, du hast das ABC gelernt und das kannst du jetzt überall anwenden. Du hast das ABC gelernt, weil das brauchst du jetzt überall. Das ist praktisch die Grundlage, auf der du alles andere aufbauen wirst. Oder? Ist doch. Also so würde ich reagieren. Ich weiß nicht, falls du was anderes sagen würdest, ich wäre gespannt, das zu hören. Also ich glaube, so lustig oder so logisch wir darüber denken, dass es doch irgendwie klar ist, dass man einem Kind genau das sagen würde. Man würde sagen, hey, es fehlt dir noch ganz, ganz viel. Bleib dran, trainier das weiter, kau darauf rum. So schwer tun wir uns mit, sage ich mal, demselben Verhältnis, wenn es um das Evangelium geht. Unser Denken über das Evangelium ähnelt auf erschreckende Weise diesem Denken meiner Tochter in diesem Gedankenexperiment. Weil wir neigen dazu, wir finden das Evangelium großartig. Halleluja, das Evangelium ist wunderbar. Und wir nehmen es an und so werden wir Christ oder Christin. Aber dann meinen wir schnell, haben wir gecheckt, mache ich einen Haken. Und jetzt brauche ich was für Fortgeschrittene. Jetzt brauche ich was, um weiterzukommen. Und das ist auch gar nicht verkehrt. Da ist ein bisschen was dran, weil natürlich gibt es Wachstumsschritte zu gehen als Christ. Natürlich gibt es Dinge zu lernen, die über das Evangelium hinausgehen. Aber Tim Keller, ein Pastor, den ich sehr schätze, der hat es mal folgendermaßen formuliert und das passt gut zu dem Bild von meiner Tochter. Er sagt, das Evangelium ist nicht nur das ABC des christlichen Glaubens, sondern es ist das A bis Z des christlichen Glaubens. Das Evangelium ist nicht nur für Einsteiger. Das Evangelium ist nicht nur die Tür, durch die du reinkommst. Und dann machst du die Tür zu und dann war's das mit der Tür. Nein, das Evangelium ist eher dann wie das Fundament des Hauses, in dem du drin stehst. Das Evangelium ist wie das Wasser, das du trinkst jeden Tag, was du brauchst, wie die Luft, die du zum Atmen brauchst. Es ist nicht nur der Schlüssel für dein Auto, es ist eher das Benzin für dein Auto. Es ist nämlich toll, wenn du einen großen Motor hast. Wenn du kein Benzin hast, kannst du nicht fahren. Und es gilt nicht nur für Individuen, sondern ich glaube, das gilt für die ganze Kirche. Ihr lest hinter mir den Titel dieser wunderbaren Serie, Church on Fire. Aber wenn wir von Church on Fire reden, dann ist das, was diese Kirche wirklich leidenschaftlich brennen lässt, wenn es nicht irgendwas Menschengemachtes ist, die Liebe des Geistes Gottes bezeugt im Evangelium von Jesus Christus. Es ist nie, wenn wir sagen die Basis oder die Grundlage, dann klingt das wirklich immer nach erster Klasse und alles, was danach kommt, hat dann mit erster Klasse nichts mehr zu tun. Aber es ist vielmehr wirklich die Luft, die du zum Leben brauchst, die du zum Atmen brauchst. Wir kommen heute zu einem Schlüsselmoment in dieser Serie. Wir gehen ja durch die Apostelgeschichte, wir haben jetzt fast ein halbes Jahr hinter uns. Und heute kommen wir zu einem Schlüsselmoment, denn heute wird vor unseren Augen aus Saulus Paulus. Die Stelle, die wir gleich lesen, das 13. Kapitel, das ist der Ort, wo Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, ohne große Umschweife einfach plötzlich anfängt, nicht mehr Saulus zu sagen, sondern Paulus. Und der Moment, wo Paulus jetzt hier sozusagen die Bühne betritt, ist der Moment, wo Lukas seine allererste Predigt aufschreibt. Ich bin mir sicher, dass Paulus bestimmt schon öfter gepredigt hat bis dahin, aber das ist die erste Predigt, die wir von ihm lesen. Und ratet mal, worüber er spricht. Er spricht über die beste Botschaft der Welt. Er spricht natürlich über das Evangelium. Was sollte ein Apostel auch anderes tun? Und ich gebe euch mal ganz kurz ein bisschen Kontext, wo wir uns befinden. Paulus und Barnabas werden ausgesandt von einer Gemeinde, die ihr hier rechts sehen könnt, in Antiochia. Dort werden sie ausgesandt. Sie stechen in See, in Seleucia, und dann segeln sie nach Zypern. Und dann ziehen sie über die ganze Insel drüber und fangen an, von Jesus zu erzählen. Und sie tun das immer an derselben Stelle. Sie gehen immer in die Synagogen. Weil das ist praktisch der Background, den sie selber haben. Sie sind Juden und Juden sind das Volk Gottes, die eigentlich ready sein sollten, die gute Botschaft von Gott zu checken. Dort gehen sie hin und erzählen von Jesus. Und da passieren dann ganz spannende Sachen. Es gibt Leute, die feiern das total. Es gibt Leute, die rasten komplett aus. Es gibt irgendwelche Möchtegern-Zauberer, die sich ihnen in den Weg stellen und so weiter. Könnt ihr alles nachlesen im 13. Kapitel. Und sie stechen dann irgendwann auf der linken, also auf der westlichen Seite von Zypern wieder in See und segeln hoch nach Kleinasien. Und dort ziehen sie jetzt auch von Synagoge zu Synagoge. Und irgendwann zoomt Lukas jetzt rein in das Geschehen. Und zwar ganz, ganz oben in Antiochia. Witzigerweise heißt die Stadt auch Antiochia, aber es ist ein viel kleineres Antiochia. Und dort gehen sie in eine Synagoge und dort ist es üblich, dass Bibeltexte vorgelesen werden. Und nachdem das geschehen ist, werden sie eingeladen, weil sie ja Gäste sind und auch Juden sind, ein Wort der Ermutigung zu teilen. So. Dann steht Paulus auf. Und dann kommt die Predigt, auf die wir uns jetzt fokussieren wollen. Und wie gesagt, wir müssen uns vor Augen führen, der spricht hier nicht zu Leuten, die gar keine Ahnung haben. Er spricht zu Leuten, die die Geschichte Gottes eigentlich kennen. Und die große Anfangsfrage, die für alle selbstverständlich klar war, ist die: Wie stellt Gott sein Reich und seine Herrschaft unter sündigen Menschen wieder her? Das ist sozusagen das lose Ende, was die Juden haben. Die Juden kennen den Anfang der Geschichte, aber irgendwie verläuft es sich dann. Und die Frage ist, wie kommen wir jetzt zu einem guten Ende? Das ist die Frage, die sie alle im Hinterkopf haben. Und jetzt passt auf, wir kommen zur Predigt von Paulus. Und wir lesen dafür ab Vers 16. Da stand Paulus auf und bat mit einer Handbewegung um Ruhe und begann: Männer von Israel und alle, die ihr Gott fürchtet, Klammer auf, da saßen scheinbar nicht nur Juden, sonst hätte er das wahrscheinlich so gar nicht gesagt. Hört mir zu, der Gott unseres Volkes, der Gott Israels, hat unsere Vorfahren erwählt. Er ließ sie in der Fremde Ägyptens zu einem großen Volk werden und führte sie dann mit starker Hand von dort weg. Ungefähr 40 Jahre lang ertrug er sie in der Wüste. Dann vernichtete er 7 Nationen und gab deren Land unserem Volk zu Besitz. All das geschah in einem Zeitraum von etwa 450 Jahren. Und danach gab Gott ihnen Richter bis zur Zeit des Propheten Samuel. Jetzt wollten sie einen König haben und Gott gab ihnen Saul ben Kisch, das heißt der Sohn von Kisch, einen Mann aus dem Stamm Benjamin. Der regierte sie 40 Jahre. Dann verstieß Gott ihn und machte David zu ihrem König. Ihm stellte er das Zeugnis aus: In David, dem Sohn von Isai, habe ich einen Mann gefunden, der alles tut, was ich von ihm will. Und einen von den Nachkommen dieses Mannes hat Gott dem Volk Israel, wie er es versprochen hatte, als Retter gesandt: Jesus. Bevor er aber auftrat, predigte Johannes, das ist der Täufer, dem ganzen Volk Israel, dass sie ihre Einstellung ändern und sich taufen lassen sollten. Johannes sagte am Ende seines Wirkens: Ich bin nicht der, für den ihr mich haltet. Der kommt nach mir und ich bin nicht einmal würdig, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Meine Brüder, ihr Nachkommen Abrahams und ihr, die ihr Gott fürchtet, uns allen hat Gott die rettende Botschaft gesandt. Die Einwohner Jerusalems und ihre führenden Männer haben nicht erkannt, wer Jesus wirklich war. Deshalb machten sie ihm den Prozess und erfüllten so die Worte der Propheten, die an jedem Sabbat vorgelesen werden. Obwohl sie keine todeswürdige Schuld an ihm fanden, verlangten sie seine Hinrichtung von Pilatus. Nachdem sie dann alles ausgeführt hatten, was über ihn geschrieben steht, nahmen sie ihn vom Kreuz herunter und legten ihn in ein Grab. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Halleluja! Und er hat sich als Auferstandener etliche Tage denen gezeigt, die ihm von Galiläa nach Jerusalem gefolgt waren. Das sind jetzt seine Zeugen vor dem Volk Israel. So bringen wir euch nun diese erfreuliche Botschaft. Das ist im Übrigen die Übersetzung von Evangelium. Gott hat die Zusage, die er unseren Vätern gegeben hat, an uns, ihre Nachkommen, eingelöst. Er tat das, indem er Jesus auferweckte. So steht es auch im zweiten Psalm. Du bist mein Sohn, ich habe dich heute gezeugt. Dass er ihn mit der Auferweckung aus, keine Angst, das ist die letzte Folie, dass er ihn mit der Auferweckung aus den Toten, aber für immer der Verwesung entrissen hat, kündigte er so an. Ich gebe euch die heiligen und unvergänglichen Güter, die ich David versprochen habe. Deshalb heißt es auch an einer anderen Stelle, du wirst deinen heiligen Diener nicht der Verwesung überlassen. David freilich ist gestorben, nachdem er seiner eigenen Generation nach Gottes Willen gedient hat. Er wurde neben seinen Vorfahren beigesetzt und sein Körper verweste. Der aber, den Gott auferweckt hat, ist nicht verwest. Ihr sollt deshalb wissen, Brüder, durch diesen Jesus wird euch Vergebung der Sünden angeboten. Das Gesetz des Mose konnte euch nicht von ihnen freisprechen. Durch Jesus aber ist es möglich. Jeder, der ihm vertraut, gilt vor Gott als gerecht. Seht zu, dass nicht eintrifft, was im 12-Prophetenbuch geschrieben steht. Schaut her, ihr Verächter, wundert euch und verschwindet, denn schon bald werde ich etwas tun, das ihr nicht glauben würdet, wenn es euch jemand erzählt. Herr, wir wollen dir danken für dein Wort. Wir wollen dir danken dafür, dass du der Anfang bist. Dass du möglich gemacht hast, dass wir uns hier heute über Rettung unterhalten dürfen. Und ich bete, Heiliger Geist, komm in unsere Mitte und arbeite an unseren Herzen. An jedem von uns, jeder, der hier im Saal sitzt. Danke, dass du hier bist. Amen. Wenn Paulus die gute Nachricht erzählt, was erzählt er dann? Er beginnt damit, dass er sagt, Freunde, die Geschichte, die beginnt gar nicht mit dir. Die beginnt mit Gott. Denn Gott hat erwählt. Gott wurde aktiv. Gott hat zuerst gehandelt. Es ist nicht die menschliche Suche nach Gott, mit der die gute Botschaft beginnt, sondern es ist das Eingreifen Gottes, mit der die gute Botschaft beginnt. Gottes Initiative. Israel wird das Volk Gottes, weil Gott sich diesem Volk zuwendet. Dieses Volk war nicht besonders, im Gegenteil. Das war eher jemand, den man in der Pause beim Sport als letztes gewählt hat. Diese Person, dieses Volk wählt Gott aus. Und dann, was lesen wir dann? Er fängt an, an diesem Volk zu handeln. Und dieses Volk, wie man sieht, ist kein starkes Volk. Es landet in der Sklaverei und Gefangenschaft. Und er befreit dieses Volk jetzt. Und dann heißt es da, er erträgt es lang. Er erträgt das Volk lang. Er bleibt mit diesem Volk unterwegs, auch wenn dieses Volk ständig Mist baut, ständig gegen ihn handelt. Er bleibt konsequent in seiner Liebe und in seiner Treue. Gott führt dieses Volk, er versorgt es und er bringt es schließlich zum Ziel. Und man muss hier ganz klar sagen, das ist keine Erfolgsgeschichte für Israel. Das ist eine Erfolgsgeschichte Gottes mit Israel, wenn überhaupt. Es ist eine treue Geschichte Gottes, könnte man sagen. Und dann setzt Gott irgendwann einen Menschen ein. Und bitte behaltet im Hinterkopf, es geht die ganze Zeit um die Frage, wie kann Gott diese Welt retten? Und Gott entscheidet sich dazu, er wird mit manchen Menschen zusammenarbeiten, um unter diesen Menschen seine gute Herrschaft sichtbar zu machen. Das war die Idee mit Israel. Und wir sehen, dass mit Israel das funktioniert nicht so gut. Die machen das nicht so gut. Dann sagt Gott, okay, dann zoome ich jetzt rein, dann suche ich mir eine Person. Eine. Und versucht das mit der zu machen. Und er sucht sich erst Saul macht einige Fehler und dann sucht er sich David aus. Und wer die Geschichten von David kennt, der weiß, das war ein ganz spannender Mensch mit ganz tollen Seiten und mit etwas weniger tollen Seiten, sage ich jetzt mal so, von denen wir sehr ungeschönt lesen können. Das heißt, wir merken, ja, mit David kommt diese Königshoffnung, kommt eine Retterhoffnung, sage ich jetzt mal, aber ganz offensichtlich ist er nicht das Ziel. Er ist höchstens ein Wegweiser. Er ist jemand, der in eine bestimmte Richtung zeigt, weil er hatte Fehler, er hatte Makel. Und aus seiner Linie soll jetzt der wahre König kommen, der, mit dem Gott alles neu machen würde. Und dann geschieht es tatsächlich. Er sendet Jesus, den Retter aus der Linie Davids. Und Jesus ist jetzt nicht ein weiterer Prophet oder sowas. Er ist nicht irgendeine religiöse Figur. Er ist der verheißene Retter. Und Johannes, der Prophet, wird genannt, der vor ihm kommt, von dem Jesus sagt, er ist der Größte im Himmelreich. Und dieser Johannes sagt, ich bin es nicht einmal wert, diesem Jesus die Sandalen zuzumachen. Jesus ist einzigartig. Und Johannes bereitet ihm den Weg. Und er macht klar, alles, die ganze Geschichte Israels, sie läuft auf Jesus zu. Und dann lesen wir davon, und das ist eigentlich total absurd, dieser Jesus, der die Lösung sein soll, der die Bestimmungen und Berufungen erfüllen kann, die Gott diesem Volk zugesprochen hat. Er ist der Einzige, der das kann. Was geschieht mit ihm? Was macht dieses Volk mit diesem Retter? Sie verwerfen ihn. Sie checken es nicht nur nicht, sie sind so stolz und so voller Eifer für sich selbst, dass sie voller Neid dafür sorgen, dass er ans Kreuz genagelt wird. Das ist das, was wir sehen. Sie haben nicht erkannt, wer Jesus wirklich war. Und sie verlangten seine Hinrichtung. Gerade die Menschen, die Schriftgelehrten, die Priester, die es hätten wissen müssen, sie sind die, die in der ersten Reihe stehen und schreien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und dieses Kreuz, und das ist so interessant, ne? Es ist ja so ein heiliger Ort hier für uns. Und da hängt so ein wunderschönes Kreuz. Und für uns, ich weiß nicht, was wir so für Ambitionen haben. Das war ein Folterinstrument früher. Vielleicht hilft euch das. Stellt euch mal vor, hier würde ein elektrischer Stuhl an der Wand hängen. So müssen wir uns das vorstellen. Das war ein Marterpfahl. Ein Ort, wo Menschen erbarmungslos gefoltert und getötet wurden. Das ist das, was Christus für uns in Kauf nimmt. Es ist ein Mysterium, das wirst du dein Leben lang nicht ganz verstehen. Du wirst aus dem Staunen nicht herauskommen, wie Gott höchstpersönlich auf diese Welt kommen kann und sich an ein Kreuz hängen lässt für dich und mich. Wie absurd und wie gut. Das Kreuz zeigt die menschliche Schuld, die Tiefe der menschlichen Schuld, und gleichzeitig Gottes geheimnisvolle Rettung. Und dann kommt der Clou an der Geschichte. Denn der Tod ist die schärfste Waffe im Arsenal des Feindes. Was Größeres kann er nicht aufbieten, um die Menschen zu schlagen. Und was lesen wir? Wir lesen davon, Jesus besiegt den Tod. Halleluja. Halleluja. Der Tod kann ihm nichts anhaben. Der Feind versucht alles und er scheitert kläglich. Jesus stirbt, der Tod ringt ihn nieder und Jesus ringt ihn zurück und steht wieder auf. Und er lebt bis heute. Wenn der Tod ihn damals nicht töten konnte, dann hat er ihn auch bis heute nicht getötet. Das ist die Wahrheit, auf der wir stehen. Und Paulus differenziert das hier, finde ich, ganz schön. Er sagt, David freilich ist gestorben. Das sind doch der, auf den wir mal diese ganzen Versprechen gemünzt haben. Gott hat doch David diese ganzen Dinge versprochen. Ja, David ist gestorben. Seine Knochen sind verwest. Das Grab können wir doch heute noch besuchen. Nein, diese Versprechen, sie gelten Jesus. Jesus. Wisst ihr, was das Wichtigste in diesem ganzen Abschnitt ist? Das Wort hinter der 30. Aber Gott greift ein. Seit Anfang an ist es seine Initiative. Und es ändert sich hier nicht, es ist seine Initiative. Menschen haben Jesus getötet, Gott hat ihn auferweckt. Und damit bestätigt Jesus, wer er ist. Er ist der Retter. Er ist der Erlöser und er ist der König, der für immer herrschen wird. Und dieser Sieg gegen den Tod, das ist ganz unmissverständliche Ansage von Jesus, dass er sagt, ich bin mächtiger als alles, was es gibt. So, ihr Lieben, und bis dahin ist die Evangeliumspredigt von Paulus fixiert auf Jesus. Versteht ihr, wir verstehen das Evangelium schnell als etwas über uns. Nein, 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 das Evangelium ist erstmal gar nichts, das hat erstmal gar nichts mit dir zu tun. Die gute Nachricht von Jesus ist die Nachricht davon, dass Jesus Sieger ist und dass er die Geschichte, die Gott angefangen hat, mit Israel zu schreiben, auflöst und zu einem guten Ende führt. So, und jetzt wirst du angesprochen, und zwar jeder, der hier sitzt und jeder da draußen, jeder Mensch. Denn jetzt dreht Paulus sozusagen und er spricht plötzlich die Menschen an, die vor ihm sitzen. Er sagt, durch diesen Jesus wird euch Vergebung der Sünden angeboten. Denn das Gesetz konnte euch nicht freimachen, aber durch Jesus ist das möglich. Hier wird's persönlich. Nicht religiöse Leistung, nicht irgendwelche kultischen Gesetze, nicht ein Tempel, nicht Tieropfer, nicht sonst irgendwas kann dich befreien, sondern Jesus ist es, der dich befreien kann. Und der letzte Satz, oder der letzte Aspekt, da dreht er sich wirklich sozusagen und er sagt, jeder, der glaubt, jeder, der anfängt zu vertrauen, der gilt vor Gott als gerecht. Und in diesem jeder, ich wiederhole es nochmal, ist jeder, der hier sitzt, inbegriffen. Jeder Einzelne. Es ist völlig egal, wo du herkommst, wie alt du bist, wie jung du bist. Es ist egal, was in deinem Lebenslauf steht und nicht drin steht. Jeder heißt jeder. Und jetzt sitzt du hier und denkst dir, Felix, vielen Dank, das habe ich schon 100 Mal gehört. Warum erzählst du mir das heute Morgen? Ich erzähle dir das, weil wir alle, und ich zähle mich mit dazu, dazu neigen zu denken, das Evangelium ist für Anfänger. Und wir alle neigen dazu, weil wir darin sehr gut sind, uns andere Evangelien zu erzählen. Jeder von uns. Was meine ich damit? Evangelium heißt ja gute Nachricht. Die Nachricht, die mich zur Erlösung führt. Und ich glaube, wir neigen dazu, uns Dinge zu erzählen, von denen wir glauben, das ist das, was mich erlösen wird. Vielleicht erlösen ist ein großes Wort, da geht es direkt um den Himmel. Es reicht ja, dass man sagt, etwas, das mich gut aussehen lassen wird. Das mir das Leben in Fülle bringen wird. Das mir was auch immer bringen wird. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Es gibt das Leistungsevangelium. Das Leistungsevangelium. Ich bin das, was ich für Gott schaffe. Und jetzt, da gehen ja immer sofort die Alarmglocken. Na, nein, natürlich glauben wir das nicht. Alles aus Gnade. Ja, in der Theorie stimmt das auch. Dein Leben ist aber keine Theorie. Dein Leben ist Praxis. Spannend ist, was passiert denn in der Praxis? Nach welchem Rezept lebst du denn in der Praxis? Es kann sein, dass es das Leistungsevangelium ist. Es kann auch sein, dass es das Dienstevangelium ist. Ja? Ich bin dann angenommen, wenn ich für Gott viel leiste, wenn ich mehr gebe als bisher, wenn ich mehr trage als bisher, wenn ich mehr aushalte als bisher. Vielleicht glaubst du auch das Leiterevangelium. Ich bin dann für Gott brauchbar, wenn ich mehr Verantwortung, wenn ich mehr Einfluss habe, wenn ich geistliche Autorität habe, wenn ich auf dieser Bühne hier stehe, wenn ich diese oder jene Gabe habe. Kann auch sein, dass du, ich habe es mal, das spirituelle Erlebnis-Evangelium glaubst. Gott ist dann mit mir, wenn es sich besonders intensiv und übernatürlich anfühlt. Klammer auf, wenn es nicht so ist, ist Gott nicht mit mir. Und da liegt das Problem, versteht ihr? Es ist immer Wenn-Dann-Aussagen. Wenn ich das und das, dann Punkt, Punkt, Punkt. Wenn mir das und das, dann Punkt, Punkt, Punkt. Vielleicht glaubst du auch das Berufungsevangelium. Du bist auf der Suche nach deiner Berufung und du denkst dir, mein Leben zählt erst dann, wenn ich meine spezifische Berufung gefunden habe. Und vielleicht glaubst du auch das gnadenlose Evangelium. Jesus nimmt mich an, wenn ich mein Leben endlich im Griff habe, wenn ich endlich frömmer aussehe, wenn ich das besser hinkriege mit dem Bibellesen. Wenn du das so hörst, ich meine, man könnte jetzt noch ganz, ganz viele andere Evangelien nennen. Klingelt da was bei dir? Denk mal wirklich über die Art und Weise nach, wie du denkst, wie du handelst, wie du reagierst, wie du begründest, was dich antreibt. Spannend ist doch Folgendes. In Paulus Predigt ist immer Gott der Handelnde. Ist immer Gott das Subjekt. Niemals du. Dieses Wenn, Dann, das gibt es bei Paulus gar nicht. Da gibt es nur ein Gott hat und deswegen. Gott ist und deswegen. Da geht es gar nicht darum, was du kannst und machst. Da geht es darum, was Gott schon längst getan hat und was er tun wird. Und die wunderbare Tatsache, dass das, was du verbockst, daran nichts ändern wird. Halleluja. Er sagt, Jesus ist der Retter. Durch ihn kommt Vergebung und Rechtfertigung und neues Leben. Es beginnt nicht, das Evangelium beginnt nicht mit deiner Veränderung. Es beginnt mit seiner Errettung. Und Rettung heißt, oder Rettung ist die Erfüllung der Verheißung Gottes, nicht das Produkt deiner religiösen Anstrengung. Und Vergebung ist auch keine, da neige ich manchmal zu, es ist keine Tagesformfrage. Heute pünktlich aufgestanden, Wecker nicht gesnoost, dann 3/4 Stunde Bibel gelesen, so lange wie sonst nicht. Das ist Tagesform. Vergebung ist nicht tagesformabhängig. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Glaube ist das Einzige, was von dir kommen muss. Glaube ist die angemessene Antwort. Glaube bedeutet, wirklich zu vertrauen, wirklich zu empfangen, sich zu ergeben, loszugehen im Glauben. Warum drehen wir diese Extrarunde heute? Und ich habe es schon ein bisschen angetriggert. Es ist eine Sache, wovon du in der Theorie überzeugt bist, und es ist eine andere, was dein Leben über das Evangelium erzählt, das du wirklich glaubst. Wenn wir uns jetzt hier gemeinsam so eine Doku deiner letzten Woche anschauen würden, mit allem, was dir so durch den Kopf ging, und mir geht es jetzt gar nicht darum, dass wir jetzt irgendwie nach Sünden suchen, sondern mir geht es nur darum, warum hast du die Dinge gemacht, die du gemacht hast? Was für Denkmuster laufen in dir ab für deine frommen Aktivitäten? Wie begründest du, was du tust? Was triggert dich? Was treibt dich an? Was sind deine Motive? Das hat alles was damit zu tun, was für ein Evangelium du glaubst. Da kommen wir wieder zu dem Punkt, das ist nicht die Haustür, das ist die Grundlage für alles. Sei mal ehrlich zu dir selbst. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Wenn es stressig wird, dann mache ich mir selber Druck. Ich kann dann eigentlich gar nicht anders, als alles im Griff haben zu wollen, zu leisten, zu ballern, mich abzusichern, zu kontrollieren. Und dann kann es auch gut sein, dass ich mal schnell ungeduldig werde oder dann bin ich kurz angebunden, wenn Menschen mich was fragen. Meine Frage an dich ist, was ist es, das dir Rettung verspricht? Gnade von Gott oder Kontrolle über die Situation? Merk dir die Verbindung. Merk dir, dass das, was ich glaube über Gott, ganz viel damit zu tun hat, wie ich handle in meinem Alltag. Und merk dir, wenn das nicht das Evangelium ist, was ich glaube, dann werde ich Dinge tun, die haben echt wenig mit der Gnade Gottes zu tun. Vielleicht spürst du innerlich immer wieder so einen Druck. Und du denkst dir, erst wenn ich genug tue, wenn ich genug gebe, wenn ich genug glänze, dann habe ich das Gefühl, dann fühle ich mich gut dabei vor Gott oder vor anderen Menschen zu sein und mich zu zeigen. Und wenn ich das nicht kann, oh, dann das fällt mir schon schwer. Und deswegen neige ich auch dazu, selten Nein zu sagen, weil ich möchte allen gerecht werden. Ich will für alle gut aussehen. Ich will der christlichste Christ sein. Ich möchte gemocht werden. Ja, aber was sagt das darüber, was du glaubst für ein Evangelium? Was muss ich innerlich schaffen, damit ich vor Gott und vor Menschen als okay dastehe? Vielleicht ist es auch so, wenn du unruhig bist, wenn du merkst, boah, ich bin getrieben, ich bin gereizt, ich bin unzufrieden, dann passiert es dir schnell, dass du dann nicht aufhörst, sondern dass du einfach weitermachst. Du kommst so richtig in so einen Modus rein. Du versuchst mehr zu machen. Du neigst dazu, anzufangen, dich zu vergleichen. Du kommst nicht mehr zur Ruhe. Obwohl du eigentlich gar nicht so genau sagen kannst, warum du das eigentlich alles machst. Und ich möchte dir die Frage stellen, woran merkst du, dass dein Leben vielleicht von einem falschen Versprechen vom guten Leben geprägt ist? Wo bist du auf der Suche nach Sicherheit, nach Anerkennung? Eine letzte Frage. Wenn andere scheinbar ganz, ganz leicht das bekommen, wofür du hart arbeiten musst, oder wenn dein Einsatz nicht gewürdigt wird, wie du eigentlich glaubst, dass er gewürdigt werden sollte, dann ist es vielleicht so, dass du dich zurückziehst, dass du anfängst, dich zu vergleichen, dass du bitter wirst, weil du dich ungerecht behandelt fühlst. Und dir möchte ich die Frage stellen, was in mir wird unruhig, ärgerlich oder bitter, wenn Gottes Gnade andere scheinbar zu leicht erreicht oder mein eigener Einsatz nicht gewürdigt wird? Auch hier könnte man noch ganz, ganz viele Fragen stellen. Und wenn du jetzt hier sitzt, und ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass es eigentlich allen von uns so geht, dann spürst du eine Distanz zwischen dem, was du theoretisch für richtig hältst, nämlich das Evangelium, was wir von Paulus heute gehört haben, und dem, was du lebst, dem, was du machst. Ich will dir zwei Dinge sagen. Eine Sache habe ich dir schon heute gesagt. Das Evangelium ist nicht einfach nur für Anfänger, sondern ganz offensichtlich auch für dich hier und heute. Meine Einladung an dich lautet: Sättige dich am Evangelium. Kau darauf rum. Meditiere darüber. Feier es. Bete es. Täglich und ehre Gott für das, was er getan hat. Und meine zweite Sache, die ich dir sagen möchte, ist: Es gibt Hoffnung. Halleluja. Du bist nicht allein mit dieser Spannung, mit dieser Distanz. Gott will dich hineinführen in die Freiheit des Evangeliums. Und ja, das dauert. Es braucht Zeit. Gott möchte diese Wahrheit des Evangeliums mit ganz viel Liebe in dein Herz hineinmassieren, dass das so richtig einzieht. Und das dauert. Aber es lohnt sich. Weil wenn wir dann mehr und mehr im Herzen und letztlich mit unserem ganzen Sein annehmen und verstehen können, dass Jesus wirklich der König ist und sein Wirken in uns vollkommen und genug ist, ja, dann sind wir so vollgesogen von seiner Liebe und wollen natürlich anderen davon erzählen. Genauso wie Paulus. Er war so ergriffen. Ich meine, wir haben seine Bekehrungsgeschichte gehört. Der Typ wurde weggebasht von der Liebe Gottes. Der wurde so getroffen, der wurde so ergriffen, der wurde so umgedreht. Und ich glaube, Paulus will dich und mich heute herausfordern. Weil sein Vorbild, nicht nur an dieser Stelle, sondern auch an vielen anderen Stellen in der Apostelgeschichte, sein Vorbild fordert uns heraus: Baue Brücken. Das ist eine wunderschöne Brücke, oder? Man sieht, ich hätte euch Architektur studieren können. Was meine ich mit der Brücke? Lass uns noch mal kurz drüber nachdenken. Wie ist Paulus vorgegangen, als er diese Predigt gehalten hat? In der Synagoge beginnt er mit Israels Geschichte. Und er spricht zu Juden und Gottesfürchtigen. Er beginnt dort, wo seine Hörer innerlich zu Hause sind. Er fängt mit der Erwählung des Volkes Gottes an. Er spricht vom Exodus, Befreiung aus Ägypten, die Zeit in der Wüste, das verheißene Land Kanaan, David, die Propheten, die Verheißung. Und letzten Endes landet er dann bei Christus. Und wisst ihr, diese Synagoge, sie hätte nicht selber bei Christus landen können. Es brauchte jemanden, der zu ihnen kommt. Und Paulus baut jetzt eine Brücke von ihrer Seite auf die Seite von Jesus. Er hilft ihnen, aus ihrer Gedankenwelt hin zu Christus zu finden. Und wir sehen witzigerweise an anderen Stellen, wo er zu ganz anderen Menschen spricht, dass die Brücke völlig anders aussieht. Man kann sich so vorstellen, es ist wie das... Du brauchst verschiedene Zubringer auf ein und dieselbe Autobahn. Die Leute kommen aus allen unterschiedlichen Ecken, die landen am Ende alle auf derselben Autobahn, aber die Autobahnauffahrten, die sehen natürlich unterschiedlich aus. Ich war jetzt vor ein paar Tagen, ich war im Urlaub und wir waren in Holland, waren in Antwerpen, tolle Stadt, toller Kaffee. Oh, vielen Dank, ja. Stimmt, wir waren also dahinter geht es dann nach Holland sozusagen. Auf dem Rückweg waren wir in Antwerpen in Belgien und alles super hip und fein und schön und so. Und wir gehen in so einen Kaffeeladen rein, also so ein Café. Und ich laufe da rein und will mir einen Kaffee bestellen. Und dann sitzt gegenüber von der Bar, sitzt ein Mann und eine Frau und die Frau legt dem Mann gerade Tarotkarten. Falls du nicht weißt, was das sind so okkulte Karten, mit denen man die Zukunft voraussagen kann. Und ich dachte mir so, was für eine verkehrte Welt. Vor ein paar Jahren hätte man das sowas von weird und komisch gefunden. Also ich sag mal so vor Corona, da hätte man einfach das für lächerlich gehalten, dass da irgendjemand sitzt und so ein Zeugs macht. Aber heute sind die Menschen wieder so offen. So verzweifelt auf der Suche nach Halt und nach Wahrheit in einer Welt, in der gefühlt nicht sicher scheint. Das war für mich so ein Augenöffner dafür, boah, die Menschen sind offener denn je. Ich habe es nie erlebt, dass Menschen so offen für die gute Botschaft waren. Und das war für mich wirklich so ein Hinweis. Und das Spannende ist, und das erzählt ja auch von dieses Beispiel, erzählt ihr genau das. Die Menschen basteln sich ihr Evangelium. Jeder hat ein Evangelium. Die Menschen sind sehr, sehr unterschiedlich. Jeder bastelt sich seine gute Nachricht zusammen. Manche suchen sich irgendwo in der Esoterik irgendetwas. Andere versuchen, die großen Wahrheiten hinter der Wahrheit zu finden. Manche versuchen es auch mit Religion. Aber alle sind sie sich Dinge am Basteln. Und wenn wir ihnen von Jesus erzählen, und das ist mein zweiter Hauptpunkt an dich, diese Menschen stellen völlig unterschiedliche Fragen, sehr unterschiedliche Fragen. Der Religiöse, der fragt, was an dem, was du mir erzählst, ist neu? Ich kenne das doch schon. Der Mensch, dem es viel um Leistung geht, der fragt, was muss ich tun, um genug zu sein? Der Mensch, der viel Verletzung erfahren hat, der stellt die Frage, kann ich Gott vertrauen, wenn er mich doch enttäuscht hat, wenn Kirche mich enttäuscht hat, wenn Menschen mich enttäuscht haben. Der Spirituelle fragt, ist das wirklich kraftvoller als alles andere, was ich bisher ausprobiert habe? Der Selbstoptimierer fragt, wie werde ich die beste Version meiner selbst? Und der Skeptiker fragt, ist das intellektuell überhaupt tragfähig? Der Überforderte fragt, gibt es Gnade für mein völlig chaotisches Leben? Und so weiter und so fort. Merkt ihr, da sind unterschiedliche Leute, die völlig unterschiedliche Fragen stellen. Und was brauchen sie? Sie brauchen völlig unterschiedliche Auffahrten auf die Autobahn des Evangeliums. Und dafür hat sich Gott dich ausgesucht. Du bist der Brückenbauer. Du sollst die Autobahnauffahrt bauen. Eine universelle Antwort aller Vier-Punkte-Evangelium an der Haustür oder beim Straßeneinsatz ist okay, aber reicht häufig nicht aus, weil es oft völlig an der Frage vorbeigeht, die Menschen stellen auf einer individuellen Ebene. Ich möchte mit diesem Bibelvers schließen. Paulus sagt im Kolosserbrief, Kapitel 4, 5 bis 6, seid weise im Umgang mit Menschen von draußen und nutzt die Gelegenheiten, die Gott euch gibt. Eure Worte seien immer freundlich und angenehm gewürzt. Und jetzt kommt der spannende Teil. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten müsst. Ihr sollt wissen, dass es wichtig ist, Brücken zu bauen. Wenn du merkst, das Evangelium, das ist für dich die Antwort auf die größten Fragen des Lebens, dann bist du genau der Richtige, genau die Richtige, die anderen Menschen helfen kann, ihre Fragen zu beantworten. Du musst dich hier nicht überfordert fühlen. Der Heilige Geist will dich ausrüsten dafür. Zuallererst mal mit Liebe und dann mit Wahrheit. Bau eine Brücke, indem du dir Zeit nimmst, indem du dich wirklich interessierst und dann folgende Dinge in Erfahrung bringst. Was ist deine Geschichte? Wo kommst du her? Was bringst du mit? Wonach sehnst du dich? Was hast du erlebt? Was ist deine Verletzung? Was ist die Enttäuschung, mit der du rumläufst? Von welchen Dingen bist du total überzeugt? Von welchen überhaupt nicht? Wo hast du Zweifel? Und man könnte noch ganz, ganz viele Fragen stellen. Wichtig ist nur, eine Sache sollt ihr verstehen. Das Evangelium von Jesus ist nicht nur die gute Botschaft davon, dass uns vergeben ist. Die gute Nachricht von Jesus ist intellektuell wunderschön, sagt uns alles, was wir wissen müssen über unsere Identität, über unseren Selbstwert, über unsere Berufung und so weiter und so fort. Das Evangelium von Jesus ist in der Lage, die Antworten, die in den Herzen der Menschen liegen, die Fragen, die in den Herzen der Menschen liegen, zu beantworten. Darauf darfst du vertrauen. Und dann musst du am Ende trotzdem eine Sache aushalten. Du kannst Brücken bauen und du kannst zuhören und du kannst liebevoll erklären, du kannst die richtigen Worte suchen, aber du kannst die Antworten nicht kontrollieren. Das hast du nicht in der Hand. Genau das sehen wir auch in Antiochia, wenn Paulus predigt. Paulus predigt das Evangelium, er baut eine Brücke, er zeigt die ganze Geschichte Gottes, sie läuft auf Jesus zu. Das macht er deutlich. Und dann reagieren die Menschen sehr unterschiedlich. Sehr unterschiedlich. Manche wollen mehr hören und sagen, bitte komm wieder. Manche widersprechen auch direkt. Manche stoßen es weg. Manche freuen sich riesig. Manche fangen direkt an zu glauben. Was ich euch sagen will, ist, wenn man das Evangelium hört, kann man nicht nicht reagieren. Niemand kann das. Wenn das Evangelium von Jesus geteilt wird, wird es immer beantwortet. Immer. Lass uns mal still werden, jeder für uns selbst, die Augen schließen. Und ich will dir sagen, Jesus ist nicht irgendeine religiöse Option unter vielen. Er ist der, auf den die ganze Geschichte zuläuft. Er hat gelebt, was wir nie leben könnten. Er ist gestorben, um zu tragen, was wir nicht tragen können. Und Gott hat ihn auferweckt als Beweis, das ist genug, es ist vollbracht, der Tod ist besiegt. Und jetzt liegt das Angebot auf dem Tisch. Annahme, Vergebung, Rechtfertigung, Sohnschaft und Tochterschaft. Nicht, weil du dich verändert hast, nicht, weil du irgendwas geschafft hast, geleistet hast, sondern weil Jesus es getan hat. Und die einzige Antwort, die dieses Angebot braucht, ist dein Vertrauen. Dann wirst du Teil seiner Familie. Dann bist du angenommen, dann gehörst du dazu. Dann zieht sein Geist in dich ein. Und dann fängt er an, dich zu verwandeln, Stück für Stück von innen nach außen. Ich will dich einladen, wenn du merkst, ja, Jesus, ich hab dir am Anfang Glauben geschenkt, ich habe wirklich auf deine Gnade vertraut. Und ich tue das auch jetzt noch, aber ich merke, dass ich mir auch oft andere Dinge erzähle, dass ich mir manchmal selber mehr glaube als dir. Dann hast du angefangen, ein anderes Evangelium zu glauben. Und Gott ruft dich heute zurück und sagt, komm zurück in den Raum meiner Gnade. Und wenn du das bist, während die Augen geschlossen sind, lade ich dich ein, steh auf und zeig Gott das. Es geht nicht darum, was die Menschen um dich herum gerade tun. Es geht um die Frage, willst du neu offen werden für diese Annahme Gottes, die alles in deinem Leben verändert? Halleluja. Herr, wir reagieren auf dein Evangelium. Vielleicht schon zum 1000. Mal. Aber wir bekennen vor dir, Herr, wir brauchen dich. Wir wollen aus deiner Gnade leben, Herr. Nicht einfach nur aus unserer Anstrengung. Wir wollen dir glauben und nicht uns selbst. Herr, und du siehst die vielen, die sich danach sehnen, dass deine Gnade neu einzieht in ihr Denken, in ihr Fühlen, in ihre Entscheidungen, in ihren Alltag. Vielleicht kannst du die Hände öffnen vor dir. O Heiliger Geist, gieß aus deine Kraft, die unser Denken verändert und ausrichtet auf dich. Gieß aus die Liebe Gottes in unsere Herzen, dass wir neu verstehen, es gibt nichts mehr zu gewinnen, es ist alles getan. O Jesus, diese Botschaft ist so gut, sie ist so freisetzend. Halleluja. Wir danken dir und ich will die Möglichkeit nicht auslassen und ich will fragen, gibt es Menschen unter euch, die noch nie auf dieses Evangelium reagiert haben? Gibt es hier Menschen, die noch nie Ja gesagt haben, selbst, aktiv? Verstehst du, es bringt nichts, wenn du jeden Sonntag in den Gottesdienst kommst, aber nicht anfängst, mit Gott zu leben. Es bringt nichts, wenn du dich in eine Garage stellst, du wirst davon kein Auto werden. Es bringt nichts, wenn du hier einfach nur da bist, ohne Gott zu begegnen und dich ihm zu verschreiben, mit ihm in Beziehung zu leben. Und deswegen will ich fragen, während die Augen geschlossen sind, wenn du hier bist und diesen Jesus annehmen willst, als den, der dir vergibt, als den, der dein Leben in Ewigkeit regiert, dann lade ich dich ein, heb deine Hand. Heb deine Hand und empfange die Gnade Gottes. Oh Jesus, danke. Danke für die Menschen, die sich dir gerade öffnen, die sich zum ersten Mal öffnen. Oh Herr, und komm mit deinem Leben, mit dem Leben in Fülle, was nur du geben kannst, Jesus. Halleluja, befreie sie von den Ketten des Feindes. Vergebe ihnen ihre Sünden, Herr, von denen sie sich nie selbst befreien können. Gieß aus deinen Geist in sie. Setz Berufung frei. Komm mit deiner Freiheit, komm mit Heilung, Herr. Halleluja, Jesus, wir ehren dich. Lasst uns gemeinsam aufstehen und diesen Gott anbeten, der bereit war, alles für uns zu tun. Vielleicht kannst du an deinem Ort, wo du bist, wenn du möchtest, deine Stimme erheben. Bete und danke diesem Gott. Herr, wir ehren dich. Wir preisen dich. Wir rühmen deinen Namen, Herr. Wir staunen über dich, über deine Größe, über deine Liebe, über deine Majestät, über deine Herrlichkeit, über deine Schönheit, über deine Kraft. Herr, und wir preisen dich dafür, dass du bei uns bist. Oh, wie wunderschön bist du. Wie wunderschön ist, was du tust, Herr. Halleluja. Lasst uns diesen Gott anbeten. Amen.